Sie hören Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit einer Kostprobe aus dem neuen Roman von Werner Köhler, der im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschien. Er heißt Die dritte Quelle und präsentiert eine fiktionale Story in der Gegenwart, die auf realen Vorkommnissen in der Vergangenheit auf einer kleinen Insel im Pazifik zurückgeht. Diese realen Vorkommnisse, die zum beträchtlichen Teil unaufgeklärt, um nicht zu sagen mysteriös sind, haben als sogenannte Galapagos-Affäre bis in die jüngste Zeit ein mächtiges mediales Echo gefunden. Es gibt Dokumentar- und Spielfilme, Romane, zum Beispiel von dem französischen Star-Krimi-Autor Georges Simenon oder von Günter Seuren und unzählige Einzelartikel in Zeitschriften und Zeitungen. Auch von den Beteiligten selbst, die sich schon damals zu ihrem beträchtlichen Nutzen zu vermarkten wussten. Die Beteiligten, das waren drei Kleingruppen von frühen Aussteigern, die als Zivilisationsflüchtlinge, Abenteurer, Hochstapler und Wirrköpfe um 1930 und folgende Jahre auf Floriana ankamen. Floriana, das ist ein kleines Island im Süden der Galapagos-Inseln. Die Aussteiger merkten schnell, dass das Paradies zur Hölle werden kann. Nicht nur, weil es harte Knochenarbeit erfordert, auch in den Tropen als Selbstversorger ohne Infrastruktur zu überleben, sondern, wie schon Sartre merkte, die anderen die Hölle sein können. Es kam bald zu Konflikten zwischen den drei Gruppen, aber auch zu Konflikten zwischen Einzelpersonen in den Gruppen, was auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen zu vier Toten führte, deren Schicksal bis heute nicht endgültig aufgeklärt ist. Offenbar gab es Morde, die ungesühnt sind. Oder war es vielleicht Selbstverteidigung aus Angst um das eigene Leben in dieser Extremsituation? Dies also ist das reale historische Setting, in das Werner Köhler einen braven Kölner Bankangestellten schickt. Nach seiner Frühpensionierung reist Harald Steen mit Sack und Pack nach Floriana, um Licht in das Dunkel seiner Herkunft zu bringen und damit auch, um die Wahrheit über die Ereignisse von damals zu erfahren. Ich lese Ihnen eine Passage aus dem Anfang des Buchs vor, als Harald Steen nach der Überfahrt uns mit den ersten Szenen und Personen von damals auf der Insel bekannt macht. Die Pension Widmer bildete das südliche Ende des Ortes und galt als das bessere Hotel von zwei. In diesem Haus wohnte die einzige noch lebende Augenzeugin jener denkwürdigen Ereignisse Mitte der 30er Jahre, Margret Widmer. Sie befand sich in ihrem 96. Lebensjahr und war, den Erzählungen nach, körperlich wie geistig, noch immer in guter Verfassung. Steen betrat das Speisezimmer, nachdem er an der Rezeption niemanden angetroffen hatte. Was ihn mehr interessierte als die gewöhnungsbedürftige Ausstattung der Pension, war das, was ihm als nächstes ins Auge fiel. An den Wänden hingen zahlreiche gerahmte Schwarz-Weiß-Fotografien, in Gruppen angeordnet, darunter erklärende Schrifttafeln. Seine Neugierde war geweckt, mehr noch, die Bilder, von denen er einige als Reproduktionen in Büchern bereits gesehen hatte, elektrisierten ihn. Die ersten Bilder stammten aus der Zeit, als die damals 28-jährige schwangere Margret ihr um 13 Jahre älterer Mann Heinrich, genannt Heinz, sowie dessen Sohn aus erster Ehe, der 12-jährige kränkliche Harry, im August 1932 ihre Füße auf die Insel setzten. Zwei deutsche Schäferhunde, Hertha und Lump, hatten die Auswanderer aus Deutschland mitgebracht. Die Wittmers hatten ihre Kölner Wohnung verkauft und Heinrich seinen Job als Sekretär des Kölner Oberbürgermeisters Konrad Adenauer aufgegeben. Um der Wirtschaftskrise zu entkommen, aber auch weil sie hofften, durch das tropische Klima eine Verbesserung von Harrys Gesundheitszustand zu erreichen. Die Bilder an der Wand beleuchteten schlagartig, wie es mit den Wittmers auf Floriana weitergegangen war. Unterschlupf hatten sie zunächst in einer der Höhlen am Asilo de la Paz gefunden. Den Tipp hatten sie von den Berlinern bekommen, die sie gleich am ersten Tag nach der Landung aufgesucht hatten. Dr. Friedrich Ritter und seine Lebensgefährtin Dore Strauch waren bereits Ende 1929 auf Galapagos eingetroffen und hatten auf Floriana ein Stück Land urbar gemacht, das sie Frido nannten, eine Zusammensetzung ihrer beiden Vornamen. Auch sie hatten zunächst in Höhlen gehaust, bevor sie die zweite Quelle der Insel gefunden hatten, die näher am Strand, aber immer noch in der fruchtbaren Zone lag. Dore und Friedrich, sie waren Motor und Ursache seines Drangs. Hier an den Wänden der Pension Wittmer wies nichts auf ihre Existenz hin. Seine Augen wanderten von Fotografie zu Fotografie, die dazugehörigen Texte las er aufmerksam. Zitat Ende. Auch heute noch leben nur etwa 100 Menschen auf Floriana, die meisten wohl vom Geschäft mit den Touristen, die hier für kurze Zeit anlanden. Nicht zuletzt angelockt von den mysteriösen, erotischen und mörderischen, exotischen Gespinsten, die sich im Laufe der Jahrzehnte um die Vorkommnisse gerankt haben. Neuankömmling Harald Steen lebt sich im Roman auf der Insel in ziemlich ungewöhnlicher Art ein. Quasi im Selbstversuch eifert er den ersten Siedlern nach. Statt in einem Hotel im Hafenort zu bleiben, wohnt er nackt in einer Höhle an den Bergen und schindet sich beim Anbau der eigenen Lebensmittel. Auf Seite 105 heißt es, Zitat, da war sie also, die berühmt-berüchtigte Wittmerquelle, die den ersten Siedlern das Überleben gesichert hatte. Das Wasser trat an mehreren Stellen direkt aus dem Fels und sammelte sich in einem Steinbecken. Zu hoch für den Hund, dessen natürliche Beschaffenheit von Menschenhand erweitert worden war. Der Ort war von schattenspendenden Bäumen umstanden. Die schwarze Felswand, aus der das Wasser hervorquoll, wie alle Steine hier, von grünbraunem Moos überzogen. Steen setzte den Rucksack ab und rieb sich die Schultern. Erst als er wieder gerade stehen konnte, kramte er eine Blechtasse hervor, füllte sie mit Wasser und stellte sie vor seinen vierbeinigen Freund auf die Erde. Der Hund war sehr durstig. Und da er zudem gierig war, stieß er den Becher um. Erwartungsvoll sah er auf. Dummkopf, sagte Steen und suchte im Rucksack nach einem Blechteller. Er füllte ihn an die 5 Mal, bis das Tier sich endlich zufrieden gab. Erst danach trank er selbst. Das Wasser war eiskalt und schmeckte fantastisch. Wahrscheinlich auch, weil er sich in diesem Augenblick irgendwie mit der Vergangenheit der Insel verbunden fühlte. Ohne dieses Wasser hätte niemand jemals auf Floriana überlebt. Ohne dieses Wasser, wären die Seeräuber nicht angelandet, hätten keine Schiffe zum Auffüllen der Wasservorräte in der Post Office Bay geankert. Es hätte niemals einen Besiedlungsversuch gegeben. Die Quellen waren der Grundstock allen Lebens auf Floriana. Diese Quelle war die erste, die entdeckt worden war. Eine weitere sprudelte auf Frido. Und schließlich wurde in einigen Büchern noch eine dritte erwähnt, ohne dass ihre Lage bekannt gewesen wäre. Widmer hat auf seine Frage bloß mit den Schultern gezuckt. Es ist offensichtlich, dass der Autor Werner Köhler die große Mehrheit seiner Inspiration bei der Beschreibung der Insel, ihrer Flora und Fauna und der Geschehnisse aus den beträchtlichen Beständen des vorhandenen Materials bezogen hat. Allzu pauschal und mangelhaft unsinnlich und desinteressiert im Detail sind nämlich Harald Steens Beobachtungen, Beschreibungen und Handlungen, zu denen auch eine Liebesgeschichte gehört, welche die zweite Hälfte des Romans dominiert. Und wenn ich recht sehe, ist diese Liebe die dritte Quelle, die dem Roman den Titel gibt. Aber auch diese Schilderungen sind oft ein Beispiel für den ungelenkten, arbeitsfaulen, offenbar lektoratsfreien Stil, unter dem der Roman leidet. Zitat, Seite 355, folgende. Sie hatten sich mehrfach verabredet, Spaziergänge unternommen, gemeinsam gegessen, sogar Alkohol getrunken und viel miteinander gelacht. Das meiste davon geschah unter den Augen einer sehr interessierten Öffentlichkeit. Mayra genoss die Aufmerksamkeit, Steen war sie gleichgültig. Intim waren sie noch nicht miteinander gewesen, aber das hatte auch keine Eile, jedenfalls nicht für ihn. Stundenlang hockten sie an einem menschenleeren Strand, machten Feuer, als die Luft frisch wurde und sie Hunger bekamen. Fisch und fette Würstchen brieten sie und rösteten selbstgebackenes Brot. Gabriela war häufig mit dabei. Offenbar sah sie in ihm doch nicht den furchteinflößenden Riesen vom Asilo de la Paz. Seine Körpergröße amüsierte sie eher. Besonders, wenn sie sich neben ihn stellen durfte und ihre Mutter dazu aufforderte, sich den enormen Unterschied anzusehen. Ein wenig kam er sich wie in einer Freakshow vor, aber die Kleine konnte von dieser Art Spielchen nicht genug bekommen. Deshalb ließ er es geduldig geschehen. Er mochte das aufgeweckte Mädchen. An zwei aufeinanderfolgenden Nachmittagen half er ihr bei den Hausaufgaben, was er als einen ziemlich intimen Moment wahrgenommen hatte. Solche Aufgaben übernahmen normalerweise Familienmitglieder oder professionelle Nachhilfelehrer. Gabriela hatte Schwierigkeiten in Geschichte und Mathematik. Der Vorteil von Zahlen lag in ihrer Internationalität. Deshalb fiel beim Rechnen das zwischen ihnen bestehende Sprachproblem etwas weniger gravierend aus. In Geschichte tat er sich dafür deutlich schwerer. Zwar verfügte er über ein solides Grundwissen, ein Experte für die südamerikanische Vergangenheit war er allerdings nicht. Die aber wurde in der Dorfschule vorrangig unterrichtet. Diese stilistischen und dramaturgischen Defizite des Romans sind umso verwunderlicher, als sein Autor Werner Köhler ein lebenslanger und kenntnisreicher Aktivist der Literaturszene ist. Er wurde 1956 in Trier geboren, stammt aber aus Wittlich in der Eifel. Nach einer Buchhändlerlehre stieg er zum erfolgreichen Hauptgeschäftsführer einer Buchhandelskette auf. Nach einer Neuorientierung verließ er das Unternehmen und machte sich mit Freunden selbstständig. Sie gründeten und leiteten das internationale Literaturfestival Lit Cologne und die LKO Verlagsgesellschaft. Daneben schrieb Werner Köhler Kochbücher, bislang 7 Krimis in 2 Reihen, die im Süden Frankreichs spielen, sowie 5 Romane. Mein Fazit: Die dritte Quelle ist kein Buch für anspruchsvolle Leser, die literarische Qualität verlangen. Aber wer den Mix aus Krimi, Liebesgeschichte und historischer Reality in exotischer Landschaft gutiert, mag sich durchaus damit vergnügen. Sie hörten Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit einer Kostprobe zu Werner Köhlers Roman Die dritte Quelle. Kippenheuer und Witsch, Köln 2022. Gebunden 428 Seiten, 22 €. Am Mikrofon war Theo Schneider.